Ein herzliches Chodedach, Moin Moin und Servus zu einer neuen Folge des allseits beliebten, über Landesgrenzen hinweg verzerrten Podcasts Eine Halbzeit mit. Über die sportlich bleibenden Grenzen hinaus stehen kulinarische Exkurse, tierische Bisonausflüge und botanische Expertisen auf der Tagesordnung. Viel Spaß bei den nächsten 45 Minuten mit Ossi Ostendorp und seinem kongenialen Partner Wolf Fuß. Besser geht nicht, Männer!
Zeit mit der Podcast mit Wolf Fuß und Heiko Ostendorp.
Das war Patrick Janowitz.
Hat er gut gemacht, fand ich.
Hervorragend. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Eine Halbzeit mit und vielen Dank an den Kollegen. Ein Intro, wie es im Buche steht. Also ich würde sagen, besser hätten wir es auch nicht machen können.
Nee, das stimmt. Nicht mal annähernd so gut hätten wir es machen können. Deshalb finde ich es schön, dass sich der Patrick ein Herz gefasst hat, so wie viele andere.
Ja.
Wir haben jetzt im ersten Schritt ihn ausgewählt. Alle anderen bleiben logischerweise in der Verlosung. Wer auch immer sich bemüßigt fühlt, schickt uns Intros und hoffentlich kriegen wir alle zur Aufführung irgendwann irgendwie.
Oh, da müssen wir noch lange machen, Wolf. Also wenn es so weitergeht, reichen die Intros schon bis...
Da machen wir einen Podcast nur mit Intros. Das ist der Intro-Podcast.
Aber ohne Scheiß, das Format würde ich, ohne es zu wissen, würde ich behaupten, gibt es mit Sicherheit noch nicht.
Nee, das ist das der Intro-Podcast, ja. Ja.
Also spannend ist die Bandbreite. Manche wollten uns natürlich schon ein paar Themen einsingen, sozusagen.
Ja.
Und unter anderem natürlich viel Alaba, wo wir vielleicht nachher auch nochmal einen Satz drüber verlieren werden. Aber der Patrick fand ich vor allen Dingen deshalb gut, weil er sich das allgemein gehalten hat. Das hat er sehr, sehr professionell gemacht und sehr weise, in weiser Voraussicht, würde ich sagen.
Ja.
Also guter Mann.
Guter Mann.
Und wir sind tatsächlich jetzt kurz vorm Bundesliga-Start. Du hast das letzte Wochenende in diversen Arenen verbracht. Wir haben es schon mal im Vorblick gehabt, dass du an Orten warst, wo normalerweise es nach Tradition nur so riecht.
An Orten, wo dieser Tage keiner mehr hinkommt. Ja.
Ja, erzähl mal kurz.
Quasi von der Außenwelt abgeschnitten.
Erzähl mal, du warst Freitag bei der ersten Sensation gleich dabei, oder?
Ich war, ja, das allerdings in der Konferenz, die ich aus München halt begleitet habe. Aber im Stadion war ich dann am Samstag beim TSV 1860 München, was also eine fast nostalgische Erfahrung ist, weil das altehrwürdige Grünwalder Stadion halt eines ist, wo ich sehr viel Zeit verbracht habe in meiner frühesten Anfangsphase.
Als Reporter als
Reporter, als Reporter, genau. Also ich war da auch mal bei komplettem Stromausfall und komplettem Leitungsausfall. Also ich habe da mal ein Spiel dann zumindest über 20, 25 Minuten kommentiert über mein Telefon und für den Fernsehzuschauer war nur ein Foto sichtbar.
Ja. Von dir also das aber war, immerhin oder von
jemandem? Nein, nicht von mir, sondern ein Foto des Stadions.
Ah, okay.
Das war, und ich musste dann sogar noch das Telefon wechseln, weil meins leer war. Ja, dann musste ich noch eins vom Kollegen nehmen. Also ja, also es sind halt wirklich sehr, sehr, sehr besondere Erinnerungen. Den Stadionsprecher Stefan Schneider wieder getroffen, den ich ewig nicht gesehen habe. Und auch so ein paar alte Bekannte. Und es hatte einfach sehr viel Schönes. Und das war ja dann auch ein sehr gutes und spannendes Spiel und die Löwen haben es gut gemacht, sind dann letztlich knapp gescheitert. Auch zu Eintracht Frankfurt habe ich ja eine Beziehung und habe ein Faible als gebürtiger Hesse.
Hesse.
Und die begleite ich ja auch sehr, sehr, sehr häufig übers Jahr. Und das hat einfach Spaß gemacht, dieses Spiel zu kommentieren. Es blutete einem das Herz, weil jeder, der schon mal auf Giesings Höhen war, weiß, wenn da 15.000 Rabatz machen mit Choreo und allem, was dazu gehört.
Da brennt die Hütte, ne?
Wirklich. Ja. Also das ist halt, und um das Stadion rum sind halt wahnsinnig viele Kneipen. Es war super Wetter.
Es hätte gepasst alles, ne?
Ja, die Biergärten waren auch so voll. Es gab Public Viewings. Es war kein Mensch im Stadion, aber es waren irgendwie Tausende außenrum auf den Hängen und Pisten.
Auch
in den Kneipen und Bars und Biergärten und haben sich das Spiel angeguckt. Also es war, man kann nicht parken am Grünwalder Stadion. Das heißt, du musst da öffentlich anreisen, beziehungsweise halt mit dem Taxi. Und als ich dann quasi vom Stadion weggelaufen bin, habe ich dann so einen Eindruck davon bekommen, wie viel da außenrum los war. Und das war grandios. Und ich wünsche mir sehr, dass die Löwen wieder zurückkommen, zumindest mal in die zweite Liga. Also, das sage ich, da bin ich dann auch ein Stück weit befangen, weil ich auch einfach viele Löwen-Fans kenne. Und die haben ein tolles Spiel gemacht, das muss man wirklich sagen. Die waren ganz nah dran an der Sensation, haben ein bisschen Pech gehabt bei der einen oder anderen Entscheidung, aber die haben mutig gespielt. Jetzt wird es ein Löwen-Podcast, aber die haben mutig gespielt und am Ende setzt sich dann die Qualität eines Bundesligisten durch und das ist dann auch okay. Und trotzdem wirst du, bin ich über 90 Minuten nie den Gedanken daran losgeworden, wie das wohl hier gelaufen wäre, wenn 15.000 gepeitscht hätten.
Ich glaube, den Gedanken hat man jetzt noch tatsächlich öfter. Ne? Das ist, aber bei solchen Spielen dann natürlich im Speziellen, an einem speziellen Ort.
Total.
Spezieller Club, der jetzt mal wieder so ein großes Spiel hat. Ne? Also klar, kann ich komplett nachvollziehen.
Montag war ich in Duisburg, das ist dann mit 300, das ist dann schon auch sehr trist. In Duisburg, das war übrigens clever gelöst, dass sie alle 300 und sämtliche Journalisten in einen Block gepackt haben.
Ich will, ehrlich?
Ja. Also wir saßen alle auf der Haupttribüne. Da denkst du, ja, aber wie wollen wir denn, wie ist das denn jetzt mit den Abständen? Klar, die Leute sitzen auseinander, aber es stehen im Prinzip 80% der Arena stehen leer. Und die da sind, die knubbelst du in einen Block. Okay. Also ist das dann im Sinne des Erfinders? Man weiß es nicht.
Wahrscheinlich
dann nicht. Dann gehen die Dortmunder, gehen nach 12 Minuten in Führung und dann ist das Spiel quasi vorbei. Dann fliegt da noch einer vom Platz. Aber es war auch mal schön wieder in Duisburg gewesen.
Ja, ich wollte sagen, da hatte ich sehr viele Erinnerungen, aber noch vor meiner Reporterzeit. Ich komme ja da aus der Ecke und damals war der MSV ja auch noch eine Nummer, also in der Bundesliga unterwegs und im alten Wedau-Stadion, da war es ähnlich wie an der Grünwalder. Also wenn da die Bude voll war, Zebrastreifen, weiß und blau, eins meiner Lieblingshymnen auch, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist
sagen.
Der
SV, genau. Ja. Und dann das Zebra und die Zebra-Girls sind dann engagiert. Okay. Alleine das war natürlich als Kind immer sehr spektakulär, wenn das Zebra da drauf wackelte, das blau-weiß gestreifte Zebra, wo ich mir immer gefragt habe, in welchem Zoo haben sie das eigentlich gezüchtet? Aber der liegt ja direkt nebenan. Also.
Das war, ja, ich dann, weißt du, mal wieder mit Lieberknecht zu telefonieren, mit dem ich mich immer toll verstanden habe.
Guter Typ,
und dann
ne?
reißt der Kontakt ja dann doch ein bisschen ab, wenn er Zweit- oder Drittligisten trainiert. Und es war einfach schön. Also wir haben halt einfach eine Stunde uns über Spiel unterhalten und es war toll. Und Kölner bei 1860 genau dasselbe. Also die sind dann halt auch auskunftsfreudig und sehr detailliert und so.
Bisschen entspannter, oder?
Ja, ich frage mich immer noch, warum, also wann in Kaiserslautern endlich mal einer auf den Trichter kommt und Thorsten Lieberknecht verpflichtet. Aber das ist ein ganz anderes Thema.
Das ist ein eigener Podcast, dann aber auch ja. Wir sind ja offen für alles, also auch für Themen und auch da bei den Intros, um darauf vielleicht nochmal einmal zurückzukommen, wenn ihr Wünsche habt, könnt ihr die natürlich auch in den Intros äußern und wir bauen dann sozusagen die Sendung um das Intro rum. Auch das können wir.
Also. Das ist alles kann, nichts muss.
Alles kann, nichts muss, genau. Ja. Da bleiben wir doch nochmal dabei, bei dem einem der Intros, Intras, die wir geschickt bekommen haben. Bei mehreren ging es um David Alaba, wo er immer noch keine Entscheidung gefallen ist. Uli Hoeneß hat da letzte Woche im Doppelpass mal wieder durchaus ein Statement abgegeben.
Ja, ein typischer Hoeneß, möchte man fast sagen. Ja, das war typisch. Also der Bauch- und Herzmensch Hoeneß Hat sich emotional erleichtert, weil ihm war danach. So, das war mein Gefühl.
Da haben wir kurz die ganze Familie Alaba samt Anhang in Senkel geschnitten.
Mit Piranhas wurde mal kurz ins Achtung gestellt. Also hört. Also das Ungeheuer vom Tegernsee hat gesprochen. Jetzt kommt klar damit.
Also kurioserweise ist es mittlerweile echt so, dass Uli Hoeneß ja auf eigenes Ticket irgendwie unterwegs zu sein scheint. Das hört man zumindest aus dem Bayern-Umfeld immer wieder. Also natürlich wussten die Kollegen, dass er in der Sendung sein wird. Und wenn Uli Hoeneß sich in so eine Sendung setzt, dann sitzt er auch nicht da und sagt nichts. Oder also von daher müsste meiner Meinung nach zumindest jeder geahnt haben, dass er da auch einen hören lässt. Ja, ist ja so, wenn Hoeneß irgendwo sitzt, dann gibt es automatisch danach eine Zitate-Maschinerie, die da auffährt. Und das hat er natürlich in dem Fall wieder getan, aber bei Bayern ist es trotzdem so, dass sie sich, glaube ich, momentan nicht mit allem glücklich sind, was er so dann äußert, ne? Also
keine Ahnung, ich glaube auch nicht, dass es abgesprochen war.
Ja.
Also er hatte einfach das Gefühl, dass er dazu mal was sagen muss.
Ja, genau.
Und ich finde, das hat ihn auch die ganze Zeit seiner Laufbahn halt ausgezeichnet. Und vor allen Dingen hat er immer ein sehr gutes Bauchgefühl gehabt über die Jahre hinweg. Das ist ihm hinten raus so ein bisschen abhanden gekommen. Und ich glaube, jetzt auch in dem Fall hat er die Verhandlungsposition der Bayern jetzt nicht zwingend gestärkt, weil natürlich klar ist, er hat ja da nach wie vor eine Position. Und es ist zumindest mal so, dass er Interna kennt.
Genau.
Also irgendeiner hat ihn informiert und er saß jetzt halt nicht mehr am Tisch mit, aber irgendeiner hat ihn informiert. Das heißt, es ist jetzt nicht völlig substanzlos, was er von sich gibt. Aber ja, ich weiß, ich finde das dann, warum nicht? Also er ist auch erster Bayern-Fan. Dann sagt er halt mal was in aller gebotenen Emotionalität. Und schmeißt im Prinzip den Bayern und auch der Alaba-Fraktion schmeißt die Brocken hin und sagt, jetzt macht er mal was drauf.
Genau, guck mal, was er jetzt macht.
Finde
ein sehr guter Vergleich, also zu sagen, Hoeneß ist ja auch der erste Bayern-Fan. Da spricht ja in ihm auch der Fan, ne? Also nicht
ja,
nur,
natürlich, ja, natürlich.
Das wurmt ihn einfach, dass die, dass da, das,
genau.
Ja, das sagt, das kann doch nicht sein.
Der wurmt als allererstes, dass der Alaba nicht sagt, hier, die Bayern legen mir einen Vertrag vor, das ist der Club, der mich hat groß werden lassen, natürlich unterschreibe ich da.
Richtig.
Sondern dass Alaba sagt, insbesondere jetzt mit einem Berater, pass auf, ich habe eine wirtschaftliche Gesamtvorstellung, die sich in diesem Rahmen bewegt. So. Und dann fällt dem am Tegernsee das Kissen von der Fensterbank, wenn er den Betrag hört, kann er aber erstmal nichts sagen. So. Und dann kommt er in so eine Sendung und sagt, so, und jetzt mache ich's. Ich weiß nicht, ob er sich das vornimmt oder ob es dann aus dem Moment heraus.
Beides möglich.
Wirklich, wenn ihn da Thomas Helmer einfach kurz ansticht, dann boom. Ja, okay. Ja. Also das ging ja leicht. So, da musste man gar nicht so viel.
Nee, da musst du nicht. Das stimmt. Da musst du jetzt kein Raketenwissenschaftler für sein. Und der hat. Was ich teile, deine Meinung, er weiß natürlich, bei Bayern kennt er noch jeden Vorgang, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber zu reden.
Ja.
Und hat dann natürlich, und das ist dann für uns Journalisten natürlich auch hochinteressant, in so Nebensätzen fallen dann ja tatsächlich fallen Bemerkungen, die interner Preis gaben. Ne? Also unter anderem hat er gesagt, so Neuer und Lewandowski stehen über allem. Also in die Sphären sollte Alaba jetzt noch nicht vordringen, was ja im Endeffekt, wo es ja um den Gehaltszettel ging. Also ich glaube, das kann man sich, da muss man dann auch wiederum nicht besonders 18 Semester für studiert haben. dass dann Neuer und Lewandowski wohl die Topverdiener sind und Alaba jetzt in die gleichen Sphären aufsteigen will, das konnte man sich dann durchaus zurechtreiben. Und das ist ja auch das alleine birgt ja schon eine gewisse Brisanz. Ne? Also,
total. Aber das kann man dann auch, also man kann es dann auch Alaba-seitig, kann man es ein Stück weit nachvollziehen. Also da Karl-Heinz Rummenigge hat noch vor Wochen gesagt, dass das soll der neue Beckenbauer werden, ne? Auch mit einem speziellen sozialen Auftrag noch, jetzt auf der neuen Position, er findet sich nochmal neu, er ist in dem Club groß geworden und soll ein noch stärkeres Gesicht dieses Vereins werden. Ja gut, also dann Also warum sollte, und das denkt sich dann Pini Zahavi und die Alaba-Seite, dann muss er natürlich auch in den Regionen verdienen. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass nicht um Cash als solches geht, sondern dass Cash insofern oder in diesem Sinne einfach Symbol und Ausdruck von entsprechender Wertschätzung
ist. Absolut. Darum geht es am Ende, ne? Wie so oft. Und da hat Hoeneß ja recht, wenn er sagt, oh, die 1, 2, 3 Millionen, die er da noch mehr will, die sind dann ja auch egal. Also die könnten ihm egal sein. Aber genau wie du sagst, darum geht es am Ende nicht. Es geht darum, wo führst du dich auch gehaltsmäßig hierarchisch ein. Und genau. Das ist bei Alaba durchaus so, dass er, glaube ich, in der Kabine mittlerweile auch so wichtig ist, weil er Bindeglied ist zwischen den Jungen, sprich, ich sag jetzt mal, angeführt von Davis und den Alten. Er ist ja noch gar nicht so alt, aber ist halt schon ewig dabei und hat deshalb halt auch, glaube ich, er hat eine sehr natürliche und sehr fröhliche Art. Ich glaube, das ist einer, der immer mit dem Lachen im Gesicht zum Training kommt. Solche Jungs brauchst du halt, ne?
Und 100% professionell. Ja. Also jetzt keine Geschichten links und rechts, zumindest keine, die bekannt werden. Also das ist schon eine Galionsfigur auch für den Club. Also fraglos. Und er ist da in der Jugend halt groß geworden. Das ist halt so eine Münchner Geschichte.
Genau.
Von einem Österreicher geschrieben. Ja, ist ja wahr. Also das ist ein Junge des Vereins. Das so ehrlich muss man sein.
Was glaubst du, wie es ausgeht?
Ich glaube, dass er bleibt.
Ja, ich glaube auch, dass er bleibt, aber auch aufgrund der Tatsache, dass jetzt die Angebote dann doch nicht vielleicht so sind, wie es vielleicht verkauft werden will. Also die Clubs, er hat immer keinen Hehl daraus gemacht, dass Barcelona, glaube ich, sein Traumverein wäre. In Spanien ist es momentan echt schwierig mit großen Transfers, also Barça Real, finanziell schwierig, dann bei Barca musst du sowieso erstmal sehen, die brauchen wahrscheinlich 2-3 Jahre, bis sie wieder da sind, wo sie mal waren. Das heißt, er ist momentan bei der Nummer 1 in Europa. Da gibt es jetzt auch nicht viele Clubs, die in Frage kommen, wo er hingehen könnte. Und wenn jetzt dann Spanien mal wegfällt, dann bist du halt in England bei den 2-3 üblichen Verdächtigen. Und ob das dann ein Fortschritt ist, ist die nächste Frage. Klar, vielleicht will er noch.
Ja, und trotzdem ist es, finde ich, total nachvollziehbar, dass sich ein Ende 20-Jähriger, der zwei Triple gewonnen hat, der jetzt wie viel, 8-mal hintereinander deutscher Meister geworden ist, mehrfacher Double-Gewinner in noch mehr Champions League-Finals stand, dass der sich Gedanken darüber macht, ist die Story hier auserzählt?
Total.
Oder gibt's noch mal eine neue Herausforderung?
Und es ist natürlich das Alter, wo du genau diese Entscheidung treffen musst. Ne? Es gibt, glaube ich, korrigiere mich, 28, meine ich. Da triffst du ihn. Ich habe bei Bayern eigentlich alles erreicht, mehr geht nicht.
Ja. Also jetzt besser geht nicht, Uli.
Könnte jetzt nochmal 3-4 Jahre vielleicht in England oder Spanien oder wo auch immer nochmal was Neues machen, finde ich auch nachvollziehbar.
Ja, absolut, absolut. Aber es geht ja jetzt erstmal um die nächsten 3-4 Jahre, wo du jedem Club in Europa noch wirklich weiterhelfen kannst, also jedem Top-Club weiterhelfen kannst. Und jetzt ist wirklich, also die Aussage von Karl-Heinz Rummenigge frei interpretiert, wirst du hier der ultimative Superstar oder wirst du bei Manchester City einer von vielen oder bei Barcelona einer von vielen unter Messi oder bei Manchester United einer von vielen. So, das sind ja jetzt letztlich die Clubs, um die es geht.
Ja.
Das muss er sich und das wird er sich überlegen, wie er die Sache sieht. Und dann kannst du mit 34 kannst du immer noch sagen, so, jetzt gucke ich nochmal beim Scheich oder ich gehe jetzt wirklich dann in die Emirate zu kicken und so oder ich will nochmal nach Japan oder ich will nochmal nach, weiß ich, China oder gehe nochmal in die MLS so und lasse die Karriere auslaufen und kehre dann zu Bayern zurück als Botschafter oder als, weiß ich, Koordinator oder was auch immer.
So wie Pizarro jetzt, meinst du so?
Genau.
Am Wochenende gab es natürlich auch schon die eine oder andere Sensation.
Ja.
Wie gesagt, bei einer warst du zumindest in der Konferenz dabei. Der HSV hat sich auch, man kann eigentlich sagen, in fast schon bewährter Manier blamiert. Danach gab es noch einen kleinen Eklat. Erste Mal wieder Zuschauer im Stadion und dann so eine Geschichte. Wie hast du das Ganze gesehen? Also im ersten Moment und im Nachgang so?
Also ich habe es im ersten Moment, ich habe es in Duisburg gesehen. Also ich habe nur gelesen zur Pause, es gab einen Vorfall in Dresden. Und logischerweise hat sich unsere Halbzeit dann eben auch mit diesem Vorfall in allererster Linie beschäftigt. So, und dann siehst du das und dann bist du erstmal erschrocken und denkst dir aber im zweiten Schritt, also was muss da vorgefallen sein, dass ein gestandener Fußballprofi, der im Prinzip sich Woche für Woche beschimpfen lässt von Einzelnen und von mehreren, dass dem so die Hutschnur platzt, dass er letztlich auf die Tribüne geht und so einen kleinen Kantonar macht. Also, ja, und dann beschäftigst du dich mit der Thematik ein bisschen und irgendwann komme ich an den Punkt, dass ich sage, ich ziehe den Hut, dass er irgendwann wieder bei sich war und abgelassen hat von dem.
Er hat ihn ja nicht verprügelt, ne? Also,
genau so ist es. Genau so ist es. Sondern, dass er ganz kurz rot gesehen hat, weil irgendetwas gefallen ist, was ihn einfach massiv gestört hat. Und dass ihm daraufhin einfach alle Lampen ausgegangen sind. Dann geht er da hoch und plötzlich ist er wieder bei sich und merkt, ich ziehe mich jetzt zurück. Also dafür Respekt. Also dafür kriegt er ein Fleißsternchen bei jedem Aggressionsseminar.
Es hätte natürlich auch eskalieren können, ne? Du weißt ja auch nicht, da standen ja durchaus auch ein paar People drumherum.
Natürlich. Also ja. am Ende bleibt, das darf ihm nicht passieren. Ja. Aber nochmal, dass er da hochgeht und also es weiß ja, es hat ja keiner so zu 100% gesagt, was jetzt gefallen ist, aber es ging wohl massiv gegen Frau und Familie und Kind.
Schwangere
und
Frau so. Übrigens, ne?
Ja, so. Mhm. Und da muss sich einfach jeder hinterfragen, wie er reagieren würde. Und also ich weiß, wie ich reagieren würde und ich hätte also mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht dann abgelassen.
Das ist der Punkt, ne? Also es gab ja, wir haben ja auch Kollegen in Dresden und natürlich viel anonym und natürlich wird auch bei so einer Geschichte schnell mal irgendwas erzählt und der eine will gehört haben, dass er gehört hat, das so, ne?
Ja.
Aber es soll auf jeden Fall um die Familie gegangen sein und um seine schwangere Frau und es hieß dann zwischendurch, soll auch um das noch nicht geborene Baby gegangen sein. Und wenn man sich dann nur das vorstellt, in welche Richtung es gegangen sein könnte, alles im Konjunktiv, dann finde ich auch, wir haben beide gerade übrigens eine schwangere Frau zu Hause, da kann man sich vorstellen, dass man da mal durchtilt. Ne?
Also und der steht jetzt nicht mit guter Laune da oben, da unten, sondern er hat gerade ein Spiel verloren.
Hart. Also und selber scheiße gespielt, muss man dazu sagen.
Ja, das kann ich nicht beurteilen, weil ich es nicht gesehen habe.
Er hat eine Dresdner Vorgeschichte, kommt alles dazu.
Es ist ein besonderes Spiel für ihn gewesen und er hat es verloren und zwar mit Pauken und Trompeten. Und dann stehst du da unten, sammelst dich und musst ein paar warme Worte abgeben zu deinem Ex-Club und vor allen Dingen auch zum Spiel und musst eh aufpassen, dass du nicht die Fassung verlierst, während du sprichst. Und dann kommt von oben noch einer, der rumblökt. Also auch der Sportjournalismus neigt so ein bisschen dazu, dann sofort die moralische Keule zu schwingen. Also von meiner Seite aus gibt's da eher gibt's eher Verständnis und Hochachtung dafür, dass er dann abgelassen hat und sich zurückgezogen hat.
Ja, und
obwohl er es weiß in den Augen hatte. Deshalb wir nehmen ja auf diesen Podcast bevor ein Urteil des Sportgerichts fällt. Ich kann nur hoffen, dass die wirklich sämtliche Parameter mit einbeziehen in ihr Urteil und dass es nicht zu massiv ist. Jetzt, wenn wir jetzt auf Cantona gehen, der damals mit einem Karateka-Sprung einen Fan umgeschossen hat, das, also der war, glaube ich, für ein halbes Jahr weg oder war für acht Monate. Ja, so war der weg. Also das ist jetzt kein Strafmaß, das sich auch nur annähernd, angemessen.
Ich meine, da ging es ja wirklich auch um einen Strafbestand, also im Sinne von Körperverletzung, ne? Der hat ihm halt,
also,
den Rübe weggetreten. Also,
genau. Ja. Und jetzt ist es ja so, dass beide Beteiligten miteinander gesprochen haben und alle gesagt haben, es bleibt nichts hängen. Also das finde ich auch gut, wie so ein Konflikt dann letztlich gelöst wurde.
Da bin ich zum Beispiel dabei, da sage ich, das finde ich dann extrem professionell. Weil, 100%. Wenn es so gewesen sein sollte, wie es dargestellt wird, nämlich dass es hart gegen seine Familie ging, dann würde ich mich danach nicht mehr mit dem Typen unterhalten. Also genau so ist es.
Ja. Genau so ist es. Also und so, jetzt weiß ich nicht, was ist angebracht. Irgendetwas. Wo man sieht, das sollte man nicht tun, aber man muss dem Strafmaß schon auch ansehen, dass man nicht alles über sich ergehen lassen muss.
Ja, das finde ich auch. Wir sind ja auch auf dem Weg dahin zu sagen, wie wird eigentlich die nächste Saison laufen. Wir haben jetzt so ein paar Eindrücke bekommen durch den Pokal, durch die Testspiele. Auf dem Transfermarkt kann jederzeit, jede Sekunde quasi, kann was passieren. Ja, du lachst, ne? Das ist für uns natürlich...
Man kann nicht aktuell sein.
Ja, man kann nicht aktuell. Ich sage dir, ich habe vor mir liegen gerade unser Bundesliga-Magazin, was echt schön geworden ist, was in sämtlichen Printausgaben der Matzak Mediengruppe beiliegen wird. Kostenlos natürlich.
Was heißt es? Samstag oder Freitag?
Freitag. Freitag, okay. Freitag überall beiliegen wird mit einem tollen Interview mit Lothar Matthäus und allen Kadercheck, Bundesliga-Spielplan und so weiter und so weiter. Und da schlage ich jetzt die Seite beim 1. FC Köln auf und da steht da drüber Córdoba und sonst. Ja, das ist du lachst, es ist natürlich bitter. Jeder, der das Ding in den Händen hält, der denkt, was sind das denn für Idioten? Aber du musst halt irgendwann mal, gibt's halt.
Da müsst ihr nochmal ran.
Ja, können wir natürlich im E-Paper, ist das heute ja problemlos möglich, haben wir natürlich auch gemacht. In der gedruckten Ausgabe ist es recht schwierig und dafür vielleicht vorab schon mal um Verständnis bitten. Irgendwann ist halt Redaktionsschluss und solange der Transfermarkt weitergeht, verletzen kann sich sowieso immer jemand.
Aber das ist ja ein Problem dieser Saison und das ist ja auch ein Problem sämtlicher, was soll man sagen, Vorschau-Magazine. Ja. Ob das jetzt der Kicker ist oder ob das jetzt die Sportbild ist oder was auch immer sich sonst da auf dem Markt tummelt. Das kann nicht aktuell sein, sondern es geht ja so ein Gefühl und so einen Eindruck zu vermitteln.
Genau, richtig.
Und wenn der 1. FC Köln jetzt Cristiano Ronaldo noch verpflichtet, innerhalb der nächsten 24 Stunden, dann siehst du natürlich richtig, Alter.
Weißt du mehr, ist die Frage, Wolf.
Du bist ja. Und wenn, dann dürfte ich es dir nicht sagen. Oder ich müsste dich erschießen.
Ja, also das ist ja eine wunderbare Überleitung, weil beim 1. FC Köln liegen wir, glaube ich, sehr, sehr weit auseinander in unserem Tabellentipp. Was nichts, das möchte ich vorab sagen, was nichts mit Sympathie zu tun hat, sondern wir sind natürlich absolut seriös.
Bei mir ausschließlich. Bei mir ausschließlich. In dem Fall wirklich ausschließlich.
Okay, dann habe ich jetzt für mich gesprochen. Ja. Ich kann ja auch nicht immer für uns beide sprechen, Wolf.
Nein, aber ich kann natürlich und deshalb mache ich das auch so. Deshalb mache ich das auch so ungern. Ich habe jetzt für Bundesliga.de habe ich den ersten Spieltag getippt.
Habe ich gesehen.
Ja, und ich kann nicht. Das geht einfach nicht. Also es fällt mir wahnsinnig schwer. Dann Köln zu tippen und da also Köln-Hoffenheim da auf Niederlage. Das geht nicht.
Ja, kann ich total nachvollziehen. Also wir können ja mal drüber, ich habe unsere beiden Tabellen hier vorliegen, wir können ja mal drüber spazieren. Also jetzt haben wir beim FC schon ein bisschen was vorweggenommen. Wolf tippt den FC auf Platz 10.
Ja.
Kurzes Raunen. Und Ossi tippt den FC auf Platz 18. Ja, der FC für mich tatsächlich harter Abstiegskandidat in dieser Saison aus vielerlei Gründen. Also A, qualitativ, B, glaube ich, das ist, was man so hört, im Verein auch wieder drunter und drüber geht, auf sämtlichen Etagen und Ebenen. Gisdol 3 Jahre verlängert, fand ich gewagt. Ist für mich auch einer der Trainer, haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, für den es relativ schnell eng werden könnte. Einfach aufgrund der Konstellation im Club und im sowieso stets unruhigen Umfeld. Also Platz 18, wollen wir vorne oder hinten anfangen?
Das ist mir egal, Also das ist, ja.
Also ich.
Also sag mal, der erste FC Köln steht bei mir symbolisch.
Symbolisch auf Platz 10.
Steht über dem Strich. Das wird, wenn wir jetzt seriös werden, das wird ein super schwieriges Jahr. Ja. Es wird für Köln wird's ausschließlich darum gehen, 2 zu finden, die noch weniger Punkte holen. Das ist so. Das wird sehr, die haben jetzt Duda und Andersen und so. Ist alles vernünftig, aber es braucht in Köln stabile Leitlinien und das auf sämtlichen Positionen. Ich denke, das haben die letzten Jahre gezeigt. Und das letzte Mal, als es wirklich stabile Leitplanken gab, war in der Ära Stöger Schmadtke. Also in den Jahren, wo die aufgestiegen sind, wo sie sich dann auch in der Liga gehalten haben, wo sie dann in die Europa League gekommen sind. Das ist halt, es war klar, es gibt klare taktische Leitlinien. Und dazu dann individuelle Klasse, in dem Fall Modest. So, wenn es die Kölner schaffen, sowas erneut auszubilden, halte ich die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Klasse halten, für relativ hoch. Schaffen sie das nicht, wird es extrem schwierig.
Okay, dann du hast gesagt, 2 Clubs müssten sie finden. Deiner Meinung nach könnten das Bielefeld und Augsburg sein. Ich hab auch neben dem FC Bielefeld auf Platz 17 getippt. Ich glaube, dass es tatsächlich für den Club enorm helfen würde, wenn Zuschauer zugelassen wären.
Ja.
Ist ja nicht der Einzige, aber Bielefeld ist halt schon ein Verein, der extrem von der Atmosphäre lebt, meiner Meinung nach. Ähnlich wie Union. Also Bielefeld halt als Aufsteiger, ich finde es schwer einzuschätzen. Sie haben wunderbaren Offensivfußball gespielt. Die letzten, also auch schon in der Saison, bevor sie aufgestiegen sind übrigens. Mit Neuhaus, ein Trainer, der lang genug im Geschäft ist, auch wenn er das erste Mal an der Seitenlinie jetzt in der Bundesliga stehen wird. Super spannend. Also ich freue mich auf Bielefeld. Cooler Aufsteiger, finde ich. Aber ich befürchte, dass es auch gleich wieder runtergeht. In der Relegation habe ich da stehen Mainz 05 und du Union Berlin.
Ja, das stimmt. Also im Grunde deckt sich meine Meinung mit dem, was du sagst. Bei Bielefeld wird man sehen müssen. Also in den letzten Jahren war es so, wenn ich jetzt Union Berlin nehme, die in der zweiten Liga wie in der ersten Liga ihrem Stil einfach treu geblieben sind. Das war ein Erfolgsmodell, weil sie sehr sicher waren in ihrem System. Jetzt unabhängig davon, wer da letztlich gespielt hat, aber sie waren sicher in ihrem System und sie haben nur das gespielt, was sie können. Das war das Besondere an Union Berlin. So haben sie es geschafft, aufzusteigen. So haben sie es geschafft, die Klasse zu halten. Weil wenn die gegen Gegner gespielt haben, die gezweifelt haben an sich selbst, dann wurde es verdammt schwierig, die Unioner zu schlagen. Deshalb, das hing natürlich auch ein Stück weit mit den Zuschauern zusammen, die da maximalen Support gegeben haben. Und das wird man sehen müssen, ob Union dazu wieder in der Lage ist. Wenn ich jetzt das Beispiel Paderborn nehme, die mit letztlich spektakulärem Offensivfußball aufgestiegen sind und dieses Modell in Liga 1 durchgezogen haben und einfach gemerkt haben, dass sie an Grenzen geführt werden, dann wird es schwierig. Dann neigt man fast in der Bewertung dazu, das war vielleicht ein bisschen naiv. Wir haben jetzt über Paderborn schon gesprochen. Die Frage ist, also in einer der letzten Folgen haben wir über Paderborn gesprochen, weil die halt einfach, die wollten den Profi-Standort erhalten und wollten sich jetzt nicht auf Teufel komm raus wirtschaftlich so verausgaben und dann aber auch keine Garantie für Erstligafußball bekommen, weißt du? Also die wollten jetzt nicht 5, 6 verpflichten für teures Geld. Und dann ist es auch eine Zockerei, ob du es schaffst, in der ersten Liga zu bleiben. Es ist für Aufsteiger ist es traditionell schwierig. Bielefeld, glaube ich, mit einer Euphorie, glaube, dass die ganz gut ins Jahr kommen werden. Und dann wird man sehen, bringen sie es über 34 Spieltage auch hin oder eben nicht. Das ist es wird Abstiegskampf. Das wird keinen überraschen. Wie sehr bleiben sie sich treu? Weil das werden sie müssen und wie sehr passen sie sich auf die Erstliga-Verhältnisse an?
Überraschend ist, finde ich, dein zweiter Absteiger, nämlich Augsburg. Die habe ich übrigens auf Platz 9 gesetzt, weil ich finde, dass sie sich sehr, sehr, sehr gut verstärkt haben. Also finde ich tatsächlich mit Strobel, mit Caligiuri, wen habe ich noch vergessen, und unter anderem mit Udokai. Also finde ich sehr, sehr gute Transfers, die sie gemacht haben. Augsburg war schon immer eine unangenehme Mannschaft, also eine, gegen die du einfach nicht gerne spielst. Herrlich ist für mich nach wie vor so ein bisschen ein Fragezeichen. Mit dem kann ich noch nicht so richtig viel anfangen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Aber der Verein an sich ist auch mit Stefan Reuter, finde ich, sehr, sehr gefestigt. Und mittlerweile hat man durchaus ja auch Erfahrung in der Bundesliga und im Abstiegskampf. Und ich glaube, dass sie dieses Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden.
Ja, ist doch gut. Ja. Also ich fand, dass sie in den letzten Jahren immer mal wieder unten reingerutscht sind und so eben noch die Kurve bekommen haben. Jetzt haben sie sich verstärkt, das stimmt. Und haben sich gut verstärkt. Aber ich sehe noch nicht, ehrlich gesagt, dass sich das in Richtung gesichertes Mittelfeld entwickelt. Und wenn die Sterne schlecht stehen und die Konstellationen komisch sind, und das hat man ja in den letzten 2-3 Jahren in Augsburg immer wieder gehabt, dann kann es auch in diese Richtung laufen.
Definitiv. Ja, und zumal sie ja auch durchaus Qualität verloren haben. Also ich sag mal, Philipp Max hat, glaube ich, in den letzten Jahren regelmäßig für eine zweistellige...
Und Daniel Bayer darf man nicht unterschätzen.
Richtig,
also starke Stimme in der Kabine, starker Kapitän. Fehlt. So.
Ja,
und das müssen die Neuen, auffangen und kompensieren.
Spannend auch da. Der zweite Aufsteiger Stuttgart steht bei mir, da sind wir uns relativ einig, bei mir auf 15, bei dir auf 14. Also das ist schwer wird für einen VfB, brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber reden. Trainer hatten wir letzte Woche schon mal angerissen, Wundertüte. Haben auch einen neuen Kapitän mit Gonzalo Castro, jemand, der schon durchaus Erfahrung hat in der Bundesliga bei größeren Clubs, glaube ich, schon mal die richtige Wahl aus meiner Sicht. Ansonsten ist das so ein Paket, was ich ähnlich sehe, wie du es gerade bei Augsburg gesagt hast. Das kann in die Richtung führen, es kann aber auch wieder runtergehen. Also sehr, sehr spannendes spannende Saison für den VfB, ehrlicherweise.
Es ist ja in den letzten Jahren immer so gewesen, dass im Grunde die zweite Tabellenhälfte oder die untere Tabellenhälfte mit Abstiegskampf zu tun hat.
Ja.
Und im Prinzip ist bei mir jetzt alles ab Platz 9, 10 ist zumindest mal zwischenzeitlich im Abstiegskampf verhaftet. Das
war ja wirklich in den letzten Jahren immer so, ne? Punktemäßig auch. Also.
Und dann hat die eine, also nimm ruhig Beispiel 1. FC Köln mit dem Trainerwechsel mit Gisdol, haben die kurz vor Weihnachten im Grunde 4-5 in Reihe nicht verloren. Und damit standen sie stabil ein weiteres Jahr in der Liga. So, und das ist im Grunde jeder dieser Mannschaften zuzutrauen, dass das passiert. Deshalb ist es so schwierig, da unten zu tippen.
Sehr, sehr schwierig. Schalke haben wir, glaube ich, ausführlichst behandelt. Die lassen wir heute mal, reißen wir vielleicht nur an. Vielleicht überraschen.
Schalke habe ich auf 12.
Du auf 12, ich auf 11. Also wir sind uns beide eigentlich sicher, dass die Qualität dann doch ausreichen wird, um nicht zumindest nicht wieder ganz unten reinzurutschen.
Ja, Kaderqualität muss ausreichen.
Muss
also jetzt Paciencia noch aus Frankfurt geholt. Habt ihr das noch in eurem Sonderheft?
Lasst
das
uns drin? Vorspielen.
Oder es steht bei der Eintracht drüber, Paciencia und sonst?
Also, Schalke habe ich auf 11, du auf 12. Ich glaube, wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die Qualität, die durchaus vorhanden ist, nicht ausreicht oder dass man wieder unten reinrutscht, dann hat man auch viel falsch gemacht, weil es muss reichen, um zumindest nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben.
Genau, also um die Klasse zu halten, muss der Kader stark genug sein, finde ich auch.
Ja. Bei Freiburg hat man wieder eine komplette Achse verloren mit Schwolo, mit Petersen, Entschuldigung, Petersen ist ja noch da, mit Waldschmidt und mit Koch. Brutales Brett, wieder viele Transfers gemacht, die einem auf den ersten Blick jetzt wirklich nur absoluten Scouting-Insider, glaube ich, was sagen.
Aber Freiburg, da kann sich ja mancher Traditionsverein kann sich da eine Scheibe abschneiden. Das ist, ich rede jetzt wieder über Leitlinien, das ist jetzt vielleicht so der rote Faden oder so das Thema. Freiburg gibt die Leitlinien vor. Das ist das System, wo sich jeder mit zurechtfinden muss, wenn er in Freiburg spielen will, schafft das nicht in die erste Elf und schafft es im Zweifel auch nicht in den Kader, dann ist ganz schnell Schluss. Schafft er das, haben die in 90 Minuten zumindest immer klare Ansatzpunkte, an was sie sich zu halten haben. Und das hilft enorm.
Absolut. Da bist du natürlich schnell wieder beim Trainer, der halt ewig da ist und der sein...
Genau. Mal bist du beim Trainer, mal bist du beim Verein, mal bist du beim Sportdirektor, wo auch immer. Also mal bist du bei einer Vereinsphilosophie. Wer es jetzt ist, ist wurscht. Aber irgendeinen muss es geben.
Und sie ziehen es durch. Sie ziehen es durch. Genau. Kann man immer nur den Hut vorziehen, was der SC da auf die Beine stellt. Ich würde jetzt mal so ein paar Plätze überspringen, da wir jetzt nicht alle 18 durchgehen wollen und können. Ihr könnt euch das aber nachher auch bei Instagram anschauen, wo wir die Tabelle natürlich veröffentlichen werden. Unsere beiden Tabellen und dazu euch auffordern, mitzumachen, nämlich ein kleines Tippspiel, auch mit Torschützenkönig und so weiter, werden wir dort bei einer Halbzeit mit einstellen und freuen uns natürlich wie über viele Intros, auch über viele Jungs und Mädels, die da dem Tippen frönen. Also mittlerweile hat das ja jeder zu Hause, glaube ich, im Freundeskreis oder in seiner Fußballmannschaft eine Tippkick-Runde. Auch wir wollen da, wie gesagt, so ein bisschen animieren. Das ist ja eine schöne Spielerei immer, die man auch gerne in der einen oder anderen Folge zukünftig sicherlich nochmal aufgreifen wird, wenn der FC dann plötzlich um die Meisterschaft mitspielt zum Beispiel.
Ja, dann wird man aber überrascht sein.
Also lass uns nochmal über die wahrscheinlich weniger überraschenden ersten vier reden. Da sind wir auch deckungsgleich, also die vier Mannschaften zumindest sind wir deckungsgleich, von Position her nicht. Es sind Leipzig, Dortmund, Gladbach und Bayern. Bayern haben wir beide auf 1 stehen, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht groß begründen, wie wir zu der gewagten These kommen. Ich habe Gladbach auf 2, du den BVB, ich habe den BVB auf 3, du RB und ich habe RB auf 4 und du Gladbach auf 4. Gladbach für mich sehr gefestigt, konnten alle Stammspieler und Führungsspieler halten, haben mit Rose einen Trainer, der, glaube ich, echt was entwickeln kann, auch über Jahre, der noch nicht am Ende ist, im Gegenteil, sondern der mit seiner Philosophie, glaube ich, auch noch lange nicht bei 100% war in der letzten Saison. Das heißt, und ich glaube, gerade der Tatsache geschuldet, dass die Mannschaft zusammengeblieben ist, hat Gladbach da eine echt gute Chance, da oben sich festzusetzen. Also auf jeden Fall unter den ersten Vieren sehe ich die. Was beim BVB...
Wenn wir die Tabelle Max Eberl und oder Marco Rose zeigen, sie werden beide ihren Servus drunter setzen.
Würden unterschreiben, oder?
Sehr gut. So machen wir es. Genau so machen wir es. Ja, sehr gut. So machen wir es.
Glaubst du denn, die Dortmunder würden es auch unterschreiben?
Ja, also Favre hat ja sehr klar gesagt, er will den Pokal gewinnen. Noch hat er nicht gesagt, er will Meister werden. Das
wird
er
auch nicht sagen. Kann ich dir Brief und Siegel drauf geben?
Das ist die große Frage. Kann sich eine Meistermentalität, jetzt sind wir wieder bei der Mentalitätsfrage, entwickeln. Dortmund hat eine sehr, sehr gute Mannschaft.
Du hast sie gesehen jetzt in Duisburg?
Da war der Gegner einfach etwas zu leichtgewichtig, bei allem Respekt.
Aber du hast jetzt zum Beispiel, dass ich nochmal unterbreche, du hast jetzt so ein Bellingham, aber jetzt zumindest mal über 90 Minuten gesehen mit 17.
Ja, aber da verspreche ich mir tatsächlich noch ein paar mehr Eindrücke am Samstag gegen Gladbach. Mhm. Also das ist ein Spitzenspiel und da kriegen beide, glaube ich, den ersten Eindruck davon, wie gut sie sind. Und insbesondere auch Borussia Dortmund. Und man muss, finde ich, mal so ein Stück weit davon abrücken, zu sagen, das ist jetzt eine junge Mannschaft oder das ist eine talentierte Mannschaft. Ja, das ist, da sind ein paar Jungen dabei und Bellingham mit 17 ist an der Spitze der Jugend, der jugendlichen Bewegung. Aber die haben natürlich auch wahnsinnig gute und erfahrene Spieler im Kader und davon nicht wenige. Also das ist so Akanji und Hummels und Witzel und Emre Can und Hazard und Guerrero
und Bürki und Reus.
Und Bürki und Reus und Delaney. Und also das sind alles Top-Fußballer in den besten Jahren. Und wenn ich dann Sancho nehme, der hat auch über 100 Pflichtspiele als Profi. Und wenn ich Haaland nehme, da hast du auch das Gefühl, da spielt ein 25-Jähriger, auch wenn er das Alter noch nicht hat, das weiß ich schon. Aber der hat mittlerweile auch schon zwei Spielzeiten auf höchstem Niveau hinter sich.
Und dann haben wir so Spieler wie
und dann kannst du, ich finde, das ist mittlerweile ein Umfeld, wo so ein 17-Jähriger und ein 18-Jähriger wie jetzt Bellingham oder Rayner hervorragend wachsen kann. Weil, also das ist ja das, was du dir wünschst. Du wünschst dir eine starke Achse, wo du auch mal einen 17-Jährigen reinspeisen kannst und sagst, komm, mach, versuch. Du bist ein guter Kicker, mach.
Aber ich bin bei dir, Wolf, zu sagen, man kann es jetzt halt auch nicht immer so tun, als würden da nur irgendwelche Teenies rumspringen.
Das stört mich. Das ist einfach, das ist sehr gut, ob die Deutscher Meister werden. Das steht nochmal auf dem anderen Blatt, weil da brauchst halt nicht nur, es braucht nicht nur außergewöhnlich starke Dortmunder, also eine perfekte Dortmunder-Saison, sondern es braucht halt auch eine etwas schwächere Bayern-Saison. Und es braucht dann nicht nur eine Phase, wo die Bayern mal paar Wochen hintereinander nicht so gut spielen und den einen oder anderen Punkt liegen lassen, sondern es braucht dann in der Phase eben auch einen sehr dominanten Herausforderer, der dann gewinnt und danach aber auch. Also der halt wirklich volle Möhre durchzieht über 34 Spieltage. Und nur dann wird's funktionieren.
Und das ist halt die große Frage. Lothar, das ist bei uns die Zeile, so viel kann ich schon mal verraten, weil wir erscheinen ja auch mit dem Podcast erst am Freitag, sprich, da könnte jeder das Magazin ja schon in Händen halten. Lothars These ist, der BVB ist meilenweit weg von Bayern München. Würdest du das auch unterschreiben?
Ein paar Meilen weit, weiß ich nicht. Aber also die Bayern haben in den letzten Wochen und Monaten gezeigt, dass sie die beste Mannschaft des Kontinents sind. Also das ist ein verdienter Champions-League-Sieger gewesen. Jetzt kann man sagen, das hat vor 9 Monaten noch keiner kommen sehen. Auch das stimmt. dementsprechend scheint es in diesem Kader dann doch auch gewisse Untiefen zu geben. Also man kann den auch falsch auf- und einstellen. Das geht offensichtlich. Ich sehe jetzt nicht, warum es so kommen sollte in dieser Saison, also in der Konstellation. Man wird in München sicher noch abwarten, was passiert mit Thiago. Das wird wichtig. Was passiert mit Alaba? Auch das wird wichtig. Ich glaube auch, dass man in München noch darüber nachdenken muss, tut man noch was auf den Positionen, wo es Abgänge gab, Coutinho, Odriozola, vor allen Dingen Perisic, muss man da den Kader noch verbreitern oder diese Kaderbreite wiederherstellen, wie man sie hatte in der vergangenen Saison. Es ist so, dass nach großen Erfolgen und jetzt mit dem Terminkalender, dass es sicher Phasen geben wird, wo die Bayern mal nicht so gut aussehen. Goretzka hat irgendwie gesagt, tendenziell, vielleicht müssen wir unsere Spieleart anpassen und noch ein bisschen ökonomischer werden. Ich glaube nicht, dass das im Sinne von Hansi Flick ist, weil der sehr klare Vorstellungen hat, wie es laufen soll. Müßiggang gehört nicht zu dieser Konzeption. Und auch Zurückhaltung im Spiel, das gehört einfach nicht dazu. Deshalb glaube ich, dass die Bayern, also wenn es diese zwei massiven Abgänge gibt mit Alaba und Thiago, hundertprozentig noch was tun, aber dass sie auch so ein, zwei Ergänzungen noch brauchen, weil die Schlagzahl wird enorm sein.
Vor allem für die Nationalspieler auch, ne?
Ja, absolut, ja. absolut. Und dann hast du einfach Phasen, wo die Spieler dann einfach rechtschaffen müde sind. Ja, und dann ist es November und wir sind am 8. Spieltag. Ja, also, ja
genau. Und du hast keine Winterpause. Wir
haben zu dem Zeitpunkt schon 30 Spiele gemacht. So.
Das ist krass, ja. Ja, das Programm.
Also das wird, und da muss, glaube ich, der Kader der Bayern vorbereitet sein. Das ist, ich sage jetzt nicht, dass du noch eine zweite erste Mannschaft brauchst, aber da brauchst du halt noch sinnvolle Ergänzungen, meiner Meinung nach.
Es wird spannend, vor allen Dingen dann auch auf internationalem Niveau, weil auch da wollen die Bayern ja wieder ganz, ganz oben angreifen. Spannend wird auch sein, wie sich die deutschen Clubs international schlagen werden. Gladbach jetzt wieder in der Champions League mit dabei. RB hat letztes Jahr schon fast das Maximum wahrscheinlich rausgeholt in der Vergangenheit.
Aber RB wird, ja. RB ist so eine Mannschaft. Also kann RB 34 Spieltage am maximalen Rand abliefern. Mhm. Geht das? Also wenn Sie die Frage mit Ja beantworten können, haben Sie Ihren Teil der Veranstaltung für ein Titelrennen schon erfüllt. Gleiches gilt für Dortmund. Also und du hast bei Leipzig und auch bei Gladbach gesehen, das sind zweimal auch jetzt ja Dortmund mit Abstrichen, aber zumindest mal in der Theorie, das sind so zwei, drei Mannschaften, die den Bayern Punkte aus den Rippen leiern können.
Frage ist, ob es reicht am Ende.
Ja,
wir sind.
Es ist keine Garantie dafür, dass es reicht. Das ist so.
Es wäre tatsächlich so, glaube ich, dass sich viele wünschen würden, wenn es mal nach 8 Jahren wieder einen anderen Meister gäbe. Das ist, glaube ich, kein großes Geheimnis. Nichtsdestotrotz wird kein Weg an den Bayern vorbeiführen. Dazu muss man kein Prophet sein, glaube ich.
Ich kann dir aus neutraler Sicht kann ich dir nur sagen, was ich mir wünsche, ist einfach Spannung bis zum Schluss. Wer es dann wird. Es ist mir wurscht, also da nehme ich es, wie es kommt.
Aber es wäre mal geil, ne? Das wirklich.
Es wäre mal schön. Also vor 2 Jahren, das hatte schon was, dass am letzten Spieltag noch eine Entscheidung in der Meisterschaft fallen könnte. Vielleicht noch ein Tick zugespitzter. Das wär schon schön.
Ja, weißt du, wie oft wir letzte Saison das Szenario quasi herbeigesehnt haben? Da sah es ja nach einem Dreikampf oder sogar Vierkampf.
Ja, bis absolut. Zum Ende aus. Absolut.
Ist dann.
Und dann haben wir im Winter gesprochen und ich sage, du musst einfach alles gewinnen. Jetzt musst du alles gewinnen.
Ja.
Schaffst du es. Da aber dann musst du auch alles gewinnen.
Gladbach, ja, genau.
Ja, genau. Ja, ja.
Also Gladbach war, glaube ich, 8 oder 9 Mal Tabellenführer in der letzten Saison. Leipzig war Herbstmeister, wenn ich es richtig erinnere. Ja, am Ende waren es die Bayern. Und ich habe es noch auf keinem Tippzettel in meinen Tipprunden bisher gefunden, dass jemand anders, einen anderen Meister als Bayern tippt.
Ich habe 2-3 Mal 1. FC Köln gesehen. Aber das...
Das ist doch ein wunderbarer Abschluss, Wolf. Wir haben hart überzogen diesmal, aber ich glaube, man wird es uns nachsehen. Alles Weitere dann, wie gesagt, bei Instagram. Unsere Tabelle, unsere Tipps für die kommende Saison und gerne weiter Intros einschicken. Nochmal vielen Dank an Patrick für das tolle Intro in dieser Woche. Wir freuen uns schon auf weitere spektakuläre Intros und wir hören uns nächste Woche wieder, Wolf. Ich wünsche dir viel Spaß am Wochenende und euch allen einen coolen ersten Bundesligaspieltag. Teilweise sogar wieder vielleicht im Stadion. Wer dabei sein darf.
Viel Spaß, alles Gute, sportlich bleiben und tschüss.
Ciao.